ARD.
Michael, ich hab's getan. Ich habe eine künstliche Intelligenz meines Vertrauens natürlich gefragt, wie geht es eigentlich den deutschen Zeitungsverlagen? Die Antwort lautete, ihre Lage ist herausfordernd. Nett formuliert. Das Problem ist, und dafür brauche ich eigentlich keine KI, dass bei sinkenden Printauflagen die Kosten für Produktion und Vertrieb steigen. Und als Heilsbringer wird dann natürlich die elektronische Zeitung, das sogenannte E-Paper, gelobt. Aber was erzähle ich da? Du hast ja Erkenntnisse aus erster Hand. Du warst ja gerade auf dem Jahreskongress der deutschen Zeitungsverleger.
Genau, der war letzte Woche in Berlin. Und also ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber das war dann doch eher eine depressive Veranstaltung. Weil ich den Eindruck hatte, die bundesdeutschen Verleger stehen da so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Und dafür gibt es ja auch Gründe. Also die Leserzahlen gehen zurück und auch die Werbegelder. Und digital ist es so, dass sowieso 70% der digitalen Werbegelder im Internet direkt in Silicon Valley wandern. Also zu Facebook, Google, Amazon und so weiter. Und dann dreut natürlich auch noch die von dir erwähnte KI. Also man könnte es als einen perfekten Sturm bezeichnen, auch wenn die Abos der sogenannten E-Paper, also Zeitungsausgaben im Digitalformat, in letzter Zeit durchaus steigen.
Ja, das kann man definitiv so sagen. Die Verkaufszahlen sprechen da eigentlich sogar eine ziemlich klare Sprache. Im zweiten Quartal dieses Jahres, also von April bis einschließlich Juni, wurden hierzulande 3,2 Millionen E-Paper-Exemplare verkauft. Das ist im Vergleich zum selben Zeitraum 2024 schon ein deutlicher Aufschwung von rund 300.000 Exemplaren mehr. Und im Vergleich zu den herkömmlichen gedruckten Zeitungen sind das auch schon Zahlen, die zwar weiter unten, aber schon inzwischen in derselben Liga spielen. Also aus der Nische sind die E-Paper längst raus. Marktführer ist im Übrigen auch hier die Bild-Zeitung. Warum erwähne ich das alles eigentlich?
Ja, weil jetzt die Taz aus Berlin als erste überregionale Tageszeitung und nach einer längeren Ankündigungsphase ernst macht und ab Oktober nur noch einmal in der Woche, nämlich mit der Wochenendausgabe am Kiosk ausliegen wird, beziehungsweise im Abonnement im Briefkasten landet. Montags bis freitags ist die Taz dann nur noch digital, also als E-Paper zu bekommen. Und damit ist die Taz mal wieder Vorreiter. Und ich habe mal zu dem Thema auf dem vorhin erwähnten Verlegerkongress mit Peter Müller gesprochen. Er ist Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen. Die haben eine Auflage von etwa 250.000. Also da könnte man sagen, ist die Welt noch in Ordnung. Und ich habe Peter Müller mal gefragt, ob sein Haus eigentlich Ähnliches plant, wie die Taz, nämlich nur noch digital zu erscheinen.
Also wir sind schon stolz darauf, dass wir auch die gedruckte Zeitung, auch die unserer Partner von der Allgäuer Zeitung, ins kleinste Dorf, in den kleinsten Weiler und in das entlegenste Tal im Allgäu bringen und zustellen. Und das ist unser Anspruch. Trotzdem ist es ja kein Geheimnis, dass die gedruckte Zeitung vielleicht weniger wegen Energiekosten, weniger wegen dem Papierpreis unter Druck steht, sondern wegen den wachsenden Kosten der Zusteller. Und ich gönne wirklich jeder Zustellerin und jedem Zusteller die Erhöhung des Mindestlohns, die sie jetzt genießen dürfen. Aber das setzt natürlich ein Stück weit dieses Geschäftsmodell sozusagen unter Druck. Und natürlich kann man sich in der Zukunft Szenarien vorstellen. Ich glaube, das muss man auch als verantwortungsbewusstes Medienhaus, dass man halt nicht mehr jeden Tag eine gedruckte Zeitung zustellt. Wichtig sind ja, würde ich sagen, die Inhalte. Wichtig ist ja, dass der Qualitätsjournalismus, den die Taz macht, den aber auch wir machen, dass der bei den Leserinnen und Lesern ankommt. Nur solche Ideen wie bei der Taz haben wir in Augsburg im Moment nicht.
Und deshalb fragen wir jetzt mal Mut der Verzweiflung. Dickes Fragezeichen, die Taz wird digital. Ich bin Thomas Biemisdörfer.
Und ich bin Michael Mayer. Und eingeladen haben wir uns zu diesem Thema natürlich die Frau, die das alles zu verantworten oder zu verkaufen hat, die Taz-Chefredakteurin Ulrike Winkelmann. Hallo.
Ja, hallo.
Und weil wir das Thema gerne auch auf den ganzen Tageszeitungsmarkt ausdehnen wollen, ist bei uns zu Gast auch Stefan Weichert, der Medienwissenschaftler und Experte für digitale Veränderungen. Änderungsprozesse im Journalismus mit angeschlossener eigener Denkfabrik. Ebenfalls herzlich willkommen.
Hallo, guten Tag.
Bleiben wir bei der Taz zu Beginn und bei ihrer Chefredakteurin. Also über den digitalen Umstieg der Taz redet die Szene und die Verlagsbranche ja schon seit längerem. Jetzt ist es also soweit. Warum hat es denn so lange gedauert?
Angekündigt wurde es zum ersten Mal 2018. Und seitdem haben wir in der Tat einige Zeit damit verbracht, uns auch innerlich umzurüsten. Also man muss ja eine Zeitungsmannschaft dann auch dazu bringen, digital zu denken und die eigenen Kanäle entsprechend umrüsten. Und wir haben uns eben vorgenommen, dass wir erst, wenn die traditionellen Abos auf ein bestimmtes Niveau gesunken sind, und sie sinken, ja, die traditionellen gedruckten Abos, dass wir dann umsteigen, und zwar aber auch nur dann wiederum, wenn wir mit allen Zukunftsprodukten, so nennen wir die, also mit der Wochentaz, die wir ja weiterdrucken, aber auch mit den Digi-Abos und auch mit unseren Erlösen, die wir auf der Website einnehmen, wenn wir damit genug Geld verdienen. Und in der Situation sind wir jetzt. Wir haben sozusagen nicht mutwillig so lange gewartet, weil wir nichts Besseres zu tun hatten, sondern wir verdienen jetzt mit allem, womit wir auch in Zukunft Geld verdienen wollen, so viel Geld, dass wir uns den Umstieg leisten können und sind sehr guten Mutes, dass diejenigen, die jetzt noch das klassische, das traditionelle gedruckte Vollabo haben, dass die zum größten Teil mit uns mitkommen ins Digitale.
Ist das denn wirklich überhaupt so ein Wagnis, gerade für die Taz? Da denke ich ja immer so, ja Gott, die haben doch eine ziemlich klar definierte Zielgruppe, eine ziemlich solide Fangemeinde, die lassen doch ihre Taz nicht im Stich. Also die gehen doch wohin auch immer sie haben wollen, oder irre ich mich da?
Oh, das ist sehr freundlich, dass Sie das sagen. Ja, wir haben in der Tat eine sehr zugetane, also auch fast liebevolle Gemeinde. Wir sagen manchmal auch Community von Leuten, die tatsächlich über Stock und Stein mit uns gehen würden. Und trotzdem ist es so, dass die Abonnentinnen und Abonnenten, die seit teilweise 47 Jahren, so lange gibt es uns, dabei sind, dass sie natürlich auch mit uns älter geworden sind. Und wie wir wissen, fällt es über 70 und über 75-Jährigen nicht mehr ganz so leicht, ins Digitale einzutauchen. Und auf diese Leute reden wir nun wirklich seit mehreren Jahren ein und unterbreiten ihnen die Vorzüge der Digitalität und erzählen ihnen, wie wir ihnen helfen werden, digitale Endgeräte zu verwenden, und hoffen halt, dass wir 70% von diesen Traditionsabos, die wir dieses Jahr noch haben, dass wir die mitnehmen können ins E-Paper.
Haben Sie sich denn eigentlich auch leiten lassen von Erfahrungen anderer Verlage? Ich kann mich erinnern, es gibt ja so also ganz begrenzte Experimente, also einmal in Brandenburg und das andere war, glaube ich, in Thüringen, wenn mich richtig erinnere, wo dann Matzak, also diese große Verlagsgruppe, dann mal probiert hat, okay, wir beliefern jetzt diesen Landkreis jetzt nicht mehr und versuchen dann mal die Leute mit ja, iPads oder Tablets oder was auch immer dazu überzeugen, jetzt die jeweilige Zeitung nur noch digital zu bekommen. Also haben Sie da irgendwie da mal hingeschaut so oder ist es bei der Taz noch eine ganz andere Situation?
Doch, natürlich haben wir uns das von Namen angeschaut und auch mit Leuten gesprochen, die daran beteiligt waren. Es war so, dass zum Beispiel in Thüringen das nur ein ganz kleines Gebiet war, in dem diese Umstellung aufs Digitale erprobt wurde. Und in diesem ganz kleinen und auch eher abgelegenen Gebiet gab es natürlich jetzt nicht so rasend viele Leute, die darüber jubelten, dass sie jetzt endlich ein digitales Lesegerät in die Hand bekamen und darauf ihre geliebte Lokalzeitung lesen sollten. Soll heißen, die Erfahrungen, die dort gemacht wurden von den Regionalverlagen, die waren dann bescheiden. Wir sind ja in einer anderen Situation in der Taz. Also wir haben eine insgesamt eher urbane Leserschaft und wir haben eben jetzt auch wirklich viele Jahre dafür geworben, Verständnis zu zeigen für die Veränderung der Vertriebsstruktur. Wir haben also x-fach unsere Leute angeschrieben und ganz ausführlich und transparent erklärt, wie wir uns umrüsten und was das bedeutet und warum es nicht anders geht. Das heißt, wir glauben, wir haben insgesamt bereits mehr Vertrauen und auch mehr Zuwendung bei unseren Leserinnen und Lesern quasi hergestellt in das, was jetzt passiert. Und damit hoffen wir, dass wir mehr Leute mitnehmen können, als das meinetwegen jetzt in Thüringen da passiert ist.
Stefan Weichert, Vormit- und Nachdenker bei digitalen Veränderungsprozessen im Journalismus. Alle Hausaufgaben gemacht, Note 1, kann alles nur noch gut gehen?
Ja, es ist schwer zu sagen. Ich finde, was die Taz jetzt macht, ist ein sehr mutiger, aber auch ein notwendiger Schritt. Es war ja wirklich lange erwartet. Jetzt bin ich zum Beispiel als treuer Taz-Leser ein bisschen traurig darüber, dass sich bald keine gedruckte Taz mehr lesen kann. Aber der werktägliche Druck ist für viele Verlage ja längst ein Kostenzwang geworden. Wir haben es ja eben im O-Ton gehört. Also vor allem die Zustellung ist wahnsinnig teuer geworden. Aber natürlich auch die Druck und insgesamt die gestiegenen Energiekosten. Also digital zu gehen, schafft ja auch neue Freiheitsgrade. Die Herausforderung wird darin liegen, in Zukunft den Markenkern nicht zu verlieren für die Taz. sondern ihn digital auch ein bisschen neu zu schärfen, damit auch wiederum Zielgruppen, bestimmte Zielgruppen, also vor allem vielleicht Ältere, nicht verloren gehen.
Aber Frau Winkelmann, noch eine Frage, und zwar, es gibt ja diesen berühmten Spruch, den ich immer gerne zitiere, von Marshall McLuhan, the medium is the message, also der damit meinte, dass wenn neue Medien auf den Plan treten, dass sich dann möglicherweise oder sehr wahrscheinlich dann auch die Inhalte verändern. Also mit dieser Umstellung auf digital, also dass jetzt unterhalb der Woche nur noch so ein E-Paper erscheint, verändert sich bei Ihnen denn da auch was inhaltlich oder eher weniger?
Also wir gehen davon aus, dass durch die Umstellung auch der Arbeitsabläufe hier auf Online First und durch die Vereinfachung, die es auch einfach mal gibt, wenn man nur für ein digitales Lesegerät produziert und nicht auf Papier drucken will, dass wir sogar Zeit gewinnen für mehr Recherche. Und das heißt, dass wir Zeit gewinnen für besseren Journalismus. Das heißt, wir wollen nicht nur den Taz-Journalismus weitermachen, wie wir ihn bisher machen, sondern wir wollen ihn sogar besser, intensiver, ausführlicher machen. Also ich gehe davon aus, dass viele Geschichten, also die entscheidenden paar Minuten am Tag, auch mehr bekommen werden, um zu entstehen. Und bisher funktioniert die Technik, die wir gerade einführen, so, dass ich da ganz guten Mutes bin.
Das klingt ein bisschen so wie eine Rede, die Sie an Ihre Belegschaft gehalten haben. Sie haben ja gesagt, Sie haben Zeit gebraucht, die Kolleginnen und Kollegen auf diesem Weg mitzunehmen. Was waren dann so die klassischen Ängste eigentlich, mit denen Sie da kämpfen mussten, wenn Sie es ein bisschen verraten wollen?
Wir haben eigentlich nach innen und nach außen immer das Gleiche erzählt. Davon lebt die Taz ja, dass sie quasi alle ihre Karten immer offenlegt. Und das gilt dann für die Kommunikation innerhalb des Hauses ebenso wie mit der Genossenschaft, die es ja sowieso auch immer genau wissen will, und eben auch mit den Leserinnen und Lesern. Und das heißt, dass wir manchmal bis zum Überdruss natürlich erzählt haben, was die neuen Techniken bedeuten. Und unter anderem ist es jetzt eben möglich, ein bisschen länger am Text zu arbeiten, weil hier ja niemand mehr auf den Knopf drücken und die Taz in die Druckerei schicken muss. Und weil in der Druckerei wiederum jetzt kein LKW mehr wartet, der dann an irgendeinem Autobahnknotenpunkt die Taz-Bündel anderen LKWs auf die Ladefläche werfen muss, da gewinnen wir Zeit und können eben länger am Text arbeiten. Heißt aber auch, und das ist der Knackpunkt, dass sich vielleicht Arbeitszeiten nach hinten ausdehnen. Das war intern sehr umstritten. Und es wurde lange darüber geredet, was familienfreundliche Arbeitszeiten sind und ob wir eventuell ein, ich nenne es mal, sanftes Schichtmodell einführen müssen, dass Leute also ein bisschen später kommen und dann auch ein bisschen später gehen können. Das war sehr umstritten. Was anderes ist, dass natürlich viele hier im Haus denken, und zwar im Verlag wie in der Redaktion, dass wir doch mehr Leserinnen und Leser verlieren werden, als wir es aktuell glauben. Wir haben halt Umfragen gemacht. Wir haben das große, große Glück, dass das auch an einem Lehrstuhl in Deutschland schon lange intensiv zur Taz geforscht wird und wir daher sehr solide Daten auch immer geliefert bekommen. Und nur weil die Leute, wenn sie befragt werden, sagen, dass sie der Taz sicherlich treu bleiben werden und dies auch zu 80% sagen, muss ich das ja so nicht umsetzen, wenn es dann ernst wird. Und deswegen ist natürlich ein Teil der Skepsis auch hier im Haus weiterhin verbreitet. Aber insgesamt waren auch die Zuwächse, die wir jetzt auf allen Kanälen hatten, zuletzt so gut, dass die Laune dieses Jahr zum Beispiel besser ist als letztes Jahr.
Ich habe noch mal eine andere Frage, und zwar, die richtet sie an Sie beide, Frau Winkelmann und Herr Weichert. Und zwar, nun ist es ja bei der Taz ein bisschen anders als bei anderen Zeitungen, weil sie deutlich weniger abhängig sind von den Werbegeldern. Also wenn man jetzt mit, das war ja letzte Woche dann auch bei dem Verlegerkongress ja auch zu spüren, da herrscht natürlich auch eine Angst vor, okay, mit den gedruckten Anzeigen, also bisher machen wir zumindest noch einigermaßen gut Geld, sage ich jetzt mal, und im Netz halt überhaupt nicht mehr oder nur noch sehr wenig. Also ich denke, das ist bei der Taz natürlich dann schon ein Vorteil, dass Sie sowieso nicht so stark von den Werbegeldern abhängig waren. Wie sehen Sie das?
Ja, die Taz war, glaube ich, nie zu mehr als 10% von Anzeigen abhängig. Und das ist wirklich noch nie viel gewesen, ist seitdem sogar noch eher gesunken. Wir sind also da im einstelligen Bereich, was unsere Umsätze angeht. Und daher ist es natürlich so, dass unsere Anzeigenabteilung weiter tapfer kämpft, auch für Anzeigen im Netz und auch ihre Abläufe stark geändert hat, Leute weitergebildet hat, war alles nicht ganz leicht. Aber wir sind einfach auf Anzeigen, auf den Werbemarkt nicht angewiesen.
Ja, genau. Die Taz ist viel krisenresilienter als die meisten anderen Tageszeitungen, weil sie sich das eben durch ihre Genossenschaftsstruktur leisten kann. Für alle anderen gibt es keine einfache Lösung. Es gibt nur einen Mix an Lösungen. Das sind eben auch Mitgliedschaften, Community-Modelle, hier in dem Fall ja die Genossenschaft. Es muss um Services gehen, um Lizenzen. Man kann auch über eine, das wird ja eben derzeit diskutiert, stabile öffentliche Presseförderung nochmal ins Gespräch kommen mit der Politik. Also all das wäre ein Mix an Finanzierungsformen. Hauptsächlich geht es aber auch um Kooperationen, gemeinsame Infrastrukturnutzung. Und ich glaube, das Geschäftsmodell der Zukunft, um es resilienter zu machen, muss sehr viel stärker auf die Community setzen.
Glauben Sie denn, Herr Weichert, dass jetzt, wie ich es ja schon mal so angedeutet habe, die Verlagshäuser in Deutschland und darüber hinaus mit Argusaugen auf das TAZ-Projekt gucken und sagen, hoffentlich klappt es bei denen. Wenn es bei denen nicht klappt, dann klappt es bei uns auch nicht.
Ja, die TAZ war ja tatsächlich vielfach schon Vorreiterin. Natürlich wird man sich das genauer mit wachsamen Augen anschauen. Ich glaube aber, die Stimmung in der Branche ist insgesamt schon ziemlich mies. Die Auflagen sinken, wir haben es schon gehört. Die meisten Verlage stehen mit dem Rücken zur Wand, vor allem im Lokalen. Da muss man jetzt überlegen. Jetzt kommt auch noch das Thema künstliche Intelligenz hinzu, was ja einerseits zu Effizienzmaßnahmen führen könnte, andererseits einfach zu Stellenabbau. Und ich glaube, der Blick nach vorne muss einfach zu grundsätzlichem Umdenken führen. Und das ist eben dieser Mix, den ich gerade nannte. Wir müssen auch über nennenswerte Presseförderung wieder neu nachdenken.
Das ist ja auch ganz interessant. Ich glaube, Sie sind ja gerade auch auf einem Lokaljournalismuskongress. Also, dass man ja schon beobachten kann, also die Großen der Branche, also wie Bild-Zeitung, der Spiegel, Süddeutsche, FAZ, die kommen ja mit dem Umstieg aufs Digitale besser klar, in dem Sinne, dass die auch schon einige Digital-Abos verkaufen, aber die Kleinen eben nicht, also gerade im Lokalen, wo ja auch Informationen einfach auch demokratiepolitisch ja sehr wichtig sind, da ist die Umstellung schwierig. Geht das dann wirklich nur über die von Ihnen angesprochene Förderung da so oder gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten?
Ja, wir denken da gerade tatsächlich hier drüber nach. Ich bin jetzt hier im schleswig-holsteinischen Itzehoe mit 20 Lokaljournalistinnen und wir reden genau über dieses Thema aktuell. Die Stimmung ist wirklich sehr gedrückt. Wir versuchen auch jetzt hier ins konstruktive Gespräch zu kommen, welche Lösungen es geben könnte. Wir haben gerade einen tollen Vortrag gehört über sogenannte Live-Journalismus-Formate. Also wo Journalismus auf der Bühne stattfindet. Auch da gibt's noch keine nennenswerten Geschäftsmodelle dahinter. Aber korrektiv, die Zeit und andere Redaktionen machen vor, dass so etwas ja auch auf der Bühne, dass Journalismus bühnentauglich ist, funktionieren kann. Also wir müssen in ganz neue Richtungen denken, vielleicht auch so ein Kontramodell finden zur künstlichen Intelligenz, Journalismus wieder nahbarer machen, zugänglicher machen, so dass er in die Fläche und in die Breite geht.
Wenn Sie sagen Bühne, denke ich ein bisschen an Drama und deshalb will ich noch eine kleine dramatische Frage zur TAZ stellen. Frau Winkelmann, haben Sie eigentlich einen Plan B? Wenn das nicht klappt, werfen Sie dann die Druckmaschine wieder an?
Das fragen natürlich auch manche hier im Haus. Und es ist nicht geplant, dann nochmal wieder zu drucken. Wir können aber tatsächlich natürlich Verträge wiederbeleben. Also Druckereien haben einen Vertragsvorlauf von ungefähr einem halben Jahr. Das heißt, also eigentlich war es ein Jahr. Vor einem Jahr haben wir in Druckereien gesagt, okay Leute, Mitte Oktober ist Schluss und dann war es auch fein. Wir könnten wahrscheinlich Verträge wieder aufrufen. Aber wie ich schon sagte, wir sind hier wirklich jetzt bis zu Halskrause damit beschäftigt, Arbeitsabläufe umzustellen und das Ganze wieder rückabzuwickeln, dürfte nicht leicht werden. Andererseits, wir machen ja weiter ein Layout. Nicht? Das E-Paper ist ja weiterhin eine gelayoutete Ausgabe, die eine Zeitungsseitenansicht hat, damit die Leute den vertrauten Rahmen haben und die vertraute Form von Orientierung bekommen. Grundsätzlich wäre es denkbar, weiterzumachen.
Ich habe mal noch eine Frage zum digitalen Journalismus. Also in den USA gibt es ja schon eine ganze Reihe von rein digitalen Projekten, aber bei uns gibt es ja auch so kleinere lokaljournalistische Startups, sage ich jetzt mal, wie Carla in Konstanz, Rums in Münster oder 4.0 in Düsseldorf. Herr Weichert, Sie haben sich ja schon des Öfteren damit beschäftigt. Das sind dann aber auch jetzt Modelle, die, wenn wir über Digitaljournalismus jetzt sprechen, jetzt nicht so wahnsinnig verlässlich sind, wahrscheinlich weil die einfach auch nicht die finanziellen Ressourcen haben oder noch nicht haben. Wie könnte man die denn besser unterstützen?
Ja, das ist schon richtig. Diese Projekte ersetzen natürlich nicht die großen Verlage eins zu eins. Die definieren lokale Öffentlichkeiten ein Stück weit neu. Die Stärke ist eben die Nähe, Glaubwürdigkeit. Die meisten sind auch sehr innovativ, aber die haben natürlich als klare Schwächen ihre Skalierungsmöglichkeiten, die begrenzt sind, und die Finanzierung. Und die brauchen vor allem Verbündete, Mäzene, kluge Kooperationen, zum Beispiel auch mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Dann könnte das funktionieren. Es braucht aber auch ein Förderumfeld, das positiv solche speziellen lokaljournalistischen Startups auch in den nächsten Jahren fördert. Das sehe ich auch aktuell, diese Chance, den Non-Profit-Journalismus, meistens sind es ja gemeinnützige Projekte, zu stärken. Aber noch hat die Politik das sicher nicht ins Stammbuch schreiben lassen. Das ist jetzt die Hoffnung, dass unser neuer Kultur- und Medienstaatsminister Wolfram Weimer mit den Millionen, die er angekündigt hat, eben auch jetzt was für den gemeinnützigen Journalismus tun wird.
Etwas dystopisch kann man ja sagen, und das würde ich Sie gerne beide fragen, ob Sie dem zustimmen. Die Eltern muss man ans E-Paper gewöhnen, die Jüngeren muss man überhaupt an das Konzept Journalismus und Zeitungsjournalismus gewöhnen. Also das ist ein, ja, ich drück's martialisch aus, Kampf an zwei sehr unterschiedlichen Fronten. Wie sehen Sie es, Frau Winkelmann? Wie sehen Sie es, Herr Weichert?
Ja, diesen Spagat halten wir seit Jahren und es ist wirklich nicht leicht, weil man ganz unterschiedliche Medienerfahrungen bedienen möchte. Und so wie wir auf die schon erwähnte ältere Abonnentengruppe seit Jahren einreden, dass sie sich an das Digitale bitte gewöhnen möge und wir helfen auch, müssen wir jüngeren Leuten manchmal erzählen, dass wir übrigens nicht nur auf Insta sind und auch mehr sind als nur ein Blue Sky Account, sondern dass wir tatsächlich noch Dinge auf Papier drucken all die Weile. Wir hatten neulich eine Besucherinnen- und Besuchergruppe, die waren super süß und sehr, sehr, sehr begeistert von Taz-Journalismus, kannten uns aber nur aus digitalen Kanälen und dachten ernsthaft, dass wir quasi sowieso auch ein Video- und Tonstudio seien, weil sie auch unseren Podcast kannten. Und die Verblüffung, dass wir eigentlich 40 Jahre lang vor allem Papier gedruckt haben, war doch beträchtlich.
Ich glaube auch, das E-Paper ist sowas wie eine Brücken- oder eine Übergangstechnologie. Also für die langjährigen Leserinnen und Leser ist es vielleicht vertraut und leicht zu nutzen, aber für jüngere Zielgruppen eigentlich völlig unattraktiv. Ich denke, die Zukunft liegt auf keinen Fall in PDF-Zeitungen, sondern in stärker modularen oder vielleicht kontextbezogenen Angeboten. Also das können eben Newsletter sein, Podcasts oder eben die besagten Live-Formate. Denn dieser zerstückelte Journalismus ist die Form, mit der man jüngere Zielgruppen ausschließlich erreicht und in Zukunft auch erreichen wird. Ganz zu schweigen davon, dass wir viel mehr auch in eigener Sache für die Sache des Journalismus eintreten müssen und uns erklären müssen, was wir eigentlich machen, wo wir auch Fehler machen, welche Professionalität wir an den Tag legen. Da ist noch viel Aufklärungsarbeit nötig, weil die Jüngeren das eben schlicht gar nicht mehr wissen.
Ich würde gerne noch was zu dem sagen, was Stefan Weichert gerade PDF nannte, also die klassische Zeitungsseitenansicht. Wir dachten auch, wir machen noch ein halbes Jahr nach Umstellung so ein PDF und dann ist es das gewesen mit dem klassischen Layout. Und da mussten wir es aber in den letzten zwei Jahren doch arg dazu lernen, weil nämlich diese Zeitungsseitenansicht, diese überblickgebende Zeitungsseite, die mir sagt, was die Redaktion wichtig findet, und das steht dann oben, und was sie am zweitwichtigsten findet, das steht dann unten, dass das sehr stark nachgefragt wird. Daher wissen wir, dass es am Ende eine Übergangstechnologie gewesen sein wird, aber dieser Übergang, der ist wahrscheinlich länger, als wir jetzt zuletzt noch gedacht haben.
Ich wollte das auch noch ergänzen, also ich spreche jetzt gar nicht Für mich ist diese, man nennt das Bereitstellungsqualität in der Wissenschaftssprache, auch total wichtig. Also ich liebe auch diese Abgeschlossenheit einer Zeitung, die Priorisierung durch bestimmte Seiten und Ressorts. Aber ich spreche jetzt eben von den Menschen unter 30, die sich vor so etwas oft nicht interessieren, weil sie es nicht gelernt haben.
Ja, ich wollte gerade sagen, es werden ja noch Preise vergeben für gutes Zeitungslayout. Das ist ja eine Kunst. Eigentlich ist es ja die Zeitung, wenn man so will, und da spricht der Nostalgiker, ein Gesamtkunstwerk. Und das gelte es ja meiner Meinung nach auch zumindest in Ehren zu halten. Aber oder ich bin vermutlich sehr altmodisch, was das angeht.
Ich wollte noch was fragen am Schluss. Ich habe mich bei der Vorbereitung auf das Gespräch auch gefragt, ob es eigentlich weltweit in irgendeinem anderen Land vielleicht so eine Art von Vorbild, also so von Best-Practice-Beispielen gibt, wie so eine Umstellung auf digital gelingen kann. Also die Frage an Sie beide, gibt es da eigentlich in anderen Ländern, ich weiß nicht, vielleicht in Norwegen oder irgendwie so, gibt es da eigentlich so Beispiele, wo das schon ganz gut gelungen ist?
Also wir haben ja lange geschaut und gesucht nach Leuten, die wir ansprechen könnten. Wie ist das bei euch gelaufen? Wie habt ihr das hinbekommen? Und ganz ehrlich, wir haben sie nicht gefunden. Wir sind mit dem, was wir machen, eigentlich erstmal ganz schön alleine. Es ist nämlich so, dass andere Zeitungsverlage, die sowas gegebenenfalls auch vorbereiten, darüber auch einfach nicht so gerne sprechen. Die legen eben nicht alles offen, sondern denken, wenn, dann eher erstmal verdeckt darüber nach, weil sie glauben, ihr eigenes Geschäftsmodell auf diese Weise zu beschädigen, wenn sie darüber redeten. Und das bedeutet, dass wir tatsächlich, obwohl wir gesucht haben, niemanden gefunden haben, an dessen Erfahrungen wir uns hätten orientieren können.
Ja, uns geht's ähnlich. Wir scannen natürlich auch immer den internationalen Markt. Mit der New York Times lassen sich nur die wenigsten vergleichen. Die sind natürlich digital am breitesten aufgestellt, haben ja aber auch weltweit ein Publikum. Ist also einfach die weltbeste Zeitung, kann man sagen. Auch die Washington Post ist da nicht schlecht aufgestellt, aber die hat wieder durch ihren Besitzer Jeff Bezos andere Probleme. Ich finde, manchmal lohnt der Blick nach Skandinavien tatsächlich. Dort gibt's schon durchaus Zeitungen wie Aftenposten, Verdensgang, die ganz gute Digitallösungen eingeschlagen sind. Aber ich bin da ganz bei Frau Winkelmann. So die eine vorbildliche Tageszeitung, die umgestellt hat weltweit, die gibt's so nicht leider. Vielleicht wird's die Taz werden. Also ich drücke die Daumen.
Vielen Dank.
Wann geht's denn jetzt eigentlich los? Am 1. oder welches Datum?
Am 17. erscheint die letzte gedruckte werktägliche Ausgabe. Das ist natürlich ein Freitag. Und die Ausgabe bereiten wir auch schon längst vor. Es wird eine besondere Ausgabe, die wird auch in doppelter Auflage gedruckt. Und dann kommt die Wochentaz und die Wochentaz bleibt ja gedruckt, also da bleibt alles beim Alten. Und dann die Ausgabe vom Montag drauf, die vom 20. ist dann die erste, die nur in der App, sprich nur digital erscheint.
Und die werden wir uns ganz genau ansehen. Frau Winkelmann, dann Daumen gedrückt für das neue Projekt, für die Umstellung. Und vielen Dank, Herr Weichert, auch für Ihre Zeit. Dankeschön.
Ich denke, das Daumendrücken gilt ja der ganzen Branche, denn ich glaube, in 10 Jahren wird man über das Thema Michael ganz anders reden, als wir es heute gekonnt haben. Da werden andere Fragen im Raum stehen.
Ne? Absolut, absolut. Also digital kommt, das kann man mit Sicherheit sagen.
Gut, dann harren wir der Dinge und lassen uns von digital nicht überfahren, wenn es breit wie ein Bus auf der Straße uns begegnet.
Medien, Cross und Quer, der Podcast.